Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Wäre gar nicht nötig gewesen, wenn ich nach oben komme zu klatschen. Ah, es ist schon da. Ich beginne mit diesem Bild. Lasst es einfach mal so einen Moment auf euch wirken. Ist ja nicht schwer zu erkennen, wer das in der Mitte sein soll. Ist von 2003. Der Fotograf heißt David LaChapelle, ist aber, soweit ich weiß, Amerikaner, klingt zwar französisch. Und das Bild heißt Jesus is my homeboy. Wenn Jesus heute leben würde, wenn er heute in dem Alter wäre, in dem er damals war, als er öffentlich auftrat, also er würde dann zur Generation Y gehören. Er wäre in den späten 80ern geboren, heute um die 30 Jahre alt. Wenn Jesus heute leben würde, wie würdest du ihn dir vorstellen? Was hätte Jesus für eine Frisur? Und Bart? Hätte der einen Bart? Generation Y. Wie wäre der angezogen? Was würde der eigentlich beruflich machen? Jesus sein reicht ja irgendwie nicht. Also, was würde der machen? Hätte der ein Auto? Hätte Jesus ein Auto? Hätte Jesus einen Instagram-Account? Welche Sprache würde er sprechen? Und wenn er eine bestimmte Sprache, welchen Dialekt dann in der Sprache oder? Also, das Gedankenspiel mag ein bisschen albern sein. Ungefähr so wie das Bild ja ist auch sowas, irgendwie was Unernstes hat. Aber ich möchte damit etwas bewusst machen. Etwas vom Schönsten und Anspruchsvollsten. Also Schönsten und gleichzeitig Anspruchsvollsten, was das Christentum zu bieten hat. Etwas, was woraus eine schöne und anspruchsvolle Aufgabe für uns entsteht, wenn wir Kirche für die Stadt sein wollen, ist dies, nämlich, dass Gott einst tatsächlich Mensch wurde in einer bestimmten Zeit, in einer ganz bestimmten Kultur, in einer bestimmten Gegend. Nicht in unserer zwar, aber für die Zeitgenossen damals war Jesus zunächst mal der Junge von nebenan, unauffällig, gewöhnlich gekleidet, unauffällige Art zu leben, erstmal. Und dann trafen Menschen in diesem ganz normalen Menschen einen außergewöhnlichen Menschen. Johannes sagt das so in Kapitel 1, Vers 14. Das Wort ward Fleisch, ich habe mal extra die alte Luther-Übersetzung genommen. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes. Hier wird Luther unverständlich, ne? Das heißt, eine Herrlichkeit, wie sie nur der einzige Sohn Gottes, also eingeboren heißt eigentlich der einzige Sohn Gottes oder der einzige Sohn vom Vater haben kann. Voller Gnade und Wahrheit. Das Wort ward oder wurde Fleisch, diesen kryptischen Satz, dem will ich jetzt versuchen, in seiner Tiefe mal auszuloten oder wenigstens ein bisschen tiefer zu kommen. Man könnte ja auch sagen, Gott wurde Mensch, das meint ungefähr das Gleiche, nicht ganz genau das Gleiche. Gott, das Wort ward Fleisch, Gott wurde Mensch. Mir geht es heute darum zu überlegen, was das eigentlich für Implikationen hat, wenn man das glaubt. Und zwar für Implikationen im Blick auf unseren Glauben heute, auf unsere Welt heute, auf Würzburg. Wenn wir sowas glauben, dass das Wort Fleisch wurde, was müsste man heute daraus folgern? Ich fange mal mit dem Wort an, das steht da, das Wort. Ne? Also damit ist jetzt nicht irgendein Wort gemeint, sondern das Wort, was da steht, Logos, das hat eine ziemliche Bedeutungsbreite. Also da ist hier ist etwas sehr Großes, schwer Fassbares gemeint. Ich versuche mal ein paar Dinge. Zum Beispiel das Wort, mit dem Gott das Universum ins Leben ruft und alles Dasein. So. Diese Art Wort. Und Gott sprach und es wurde Licht. So. Oder das Evangelium, also die Worte, die Nachricht von der Liebe Gottes. Diese Art Worte. Oder Gottes Selbstoffenbarung, das, was er uns über sich sagt. Also die Botschaft von Gott, die wird Fleisch. Also Mensch, Kind, junger Mann, ein Israeli aus dem antiken Palästina, und zwar genauer gesagt aus dem ländlichen Norden. Man erkannte sie an ihrem Dialekt, die Galiläer. Ein Handwerker, Fleisch. Fachbegriff ist hier Inkarnation, ne? Menschwerdung, Fleischwerdung, Inkarnation. Caro ist lateinisch Fleisch, kennt ihr aus Chili con Carne. Chili con Carne gibt es nicht vegetarisch, dann ist es eben nicht mehr con Carne. Also Inkarnation. So. Und jetzt aber sagen die Christen, das ist nicht eine von vielen Weisen, wie Gott eben Menschen sich zeigt, sondern die Christen sagen, nee, so begegnet uns Gott vor allem. Vor allem so, am alles übertreffend begegnet er uns so, am allerdeutlichsten so. Hierauf steht unser Glaube, hierauf steht unser Leben, auf diesem Ereignis, dass Gott uns als Mensch entgegenkommt und dass sich die Botschaft, das Wort sozusagen materialisierte, Fleisch wurde. So, wenn man jetzt überlegt, was das bedeutet, ich habe das, glaube ich, so richtig erst verstanden vor ein paar Jahren bei einem Vortrag von Harald Sommerfeld. Haso wird er genannt. Wer den jetzt nicht kennt, ist egal. Die anderen wissen aber wenigstens, wen ich meine. So ein Coach, Gemeindeberater, verrückter Typ irgendwie auch. So, und der sagte, das Evangelium, also das, was du von Gott hörst, was dir von Gott irgendwie begegnet, das, was dich irgendwie erreicht und was du dann vielleicht auch glaubst, das gibt es nicht fleischlos, sozusagen. Also das gibt es nicht ohne Inkarnation, das gibt es nicht ohne menschliche Verpackung. Seine Worte waren so, es gibt kein kulturloses Evangelium. Ich ahne, dass das jetzt für euch gar nicht so spannend klingt, dass das nur Pastoren interessant finden. Ich ahne, dass meine Frau schon gähnt und sagt, ja, das findest du wieder toll. Aber ich versuche es trotzdem, ich gebe noch nicht ganz auf, euch von dieser Tiefe dieses Gedankens zu begeistern. Gottes Reden gibt es nicht in Reinform. Es gibt kein kulturloses Evangelium. Es kommt immer in irgendeiner kulturellen Form. Anders haben wir es nicht. Hatten wir es auch noch nie, werden wir es auch nie haben. So, Kultur ist ja ungefähr das, was so eine größere Gruppe von Menschen irgendwie an Handlungsweisen gemeinsam ist. Ja, also wenn nur du eine bestimmte Sache machst, dann ist das noch nicht Kultur. Aber wenn das viele machen, irgendwie die Hose in einer komischen Art und Weise tragen, dann ist es Kultur. Handlungsweisen, Überzeugungen, Werte, Vorstellungen, Ausdrucksmittel, Sprache zum Beispiel gehört zur Kultur, was einer größeren Gruppe gemeinsam ist. Das ist Kultur. Er sagt, es gibt kein kulturloses Evangelium. Dass wir einander die Hand schütteln beim Begrüßen, das ist Kultur. Das wäre in einer anderen Kultur sehr seltsam. Da würde man vielleicht eher oder die Nase aneinander reiben oder was es gibt. So. Also wir machen das, ist für uns klar. Dass wir nicken, wenn wir zustimmen. Ich ahne zwar, dass das irgendwie, denke ich, wahrscheinlich doch jeder auf der Welt macht, aber ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Wir könnten ja auch den Kopf schütteln und damit Zustimmung meinen. Aber das ist eine kulturelle Verabredung oder liegt das im menschlichen Genetik? Ich weiß es nicht. Ich halte es jetzt mal für Kultur. Dass wir wissen, was ich meine, wenn ich sage 0815. Das ist Kultur. Dass wir wissen, dass Grüß Gott keine Aufforderung ist. Das ist Kultur. So, bist du Teil der Kultur, dann findest du dich in dieser Welt zurecht oder in dieser Kultur zurecht. Du weißt, was passiert, du verstehst die Botschaften. Es gibt kein kulturloses Evangelium. Wenn wir den Jesus von Nazareth des ersten Jahrhunderts hierhin beamen könnten und er stände jetzt plötzlich hier, so hier rüber, zeitreisemäßig, wir könnten kaum etwas mit ihm anfangen. Wir würden ihn nicht verstehen. Mit Händen und Füßen würden wir nicht verstehen, was er würde etwas sagen, wir wären ratlos. Aramäisch sprach er. Es gibt in Würzburg Menschen, die sprechen Aramäisch. Oder sie können es noch auch. So, also ich habe das Vaterunser mal auf Aramäisch gehört. Vielleicht hätten auch die Probleme, denn das ist das Aramäisch von heute, 2000 Jahre her. Ne? Also wenn du mal das Lutherdeutsch von vor 500 Jahren, dann denkst du, Mittelhochdeutsch und so, das ist nur ein Viertel der Zeit. Also sprachlich gäbe es eine riesige Barriere, wenn Jesus einfach hier stünde. Schade, ne? Also ich meine, jetzt ist er schon mal da, aber Wir würden ihn kaum verstehen. Dumm gelaufen. Er seinerseits würde sich kaum zurechtfinden. Jetzt sagst du, nee, Jesus, der kann alles, der würde schon mit uns klarkommen. Ja, nee. Die junge Kirche, vor allen Dingen Johannes, von dem dieser Vers ist, haben das sehr betont. Nee, der war nicht so ein Superhero-Halbgott. Der war auch nicht irgendwie so als Mensch ein bisschen verkleidet, so, und gar nicht so echter Teil unserer Kultur. Nee, der war echter Mensch. Ja, er war Sohn Gottes, aber eben auch echter, normaler Mensch. Der wohnte unter uns. Also unter uns wohnen auch Leute und die sind ganz normal. Wenn du im zweiten Stock wohnst, wohnen unter dir vielleicht auch Leute. Der wohnte unter uns. Er wäre wahrscheinlich, wenn wir Jesus einfach hier hingeholt hätten, er wäre vielleicht noch gar nicht da, weil er überhaupt nicht klar käme damit, mit dem Gedanken, dass ein Gottesdienst etwas ist, was unter einer bestimmten Uhrzeit beginnt und nach 75 Minuten, dass es dann zu spät ist. Wir hätten es ihm kaum begreiflich machen können, was es bedeutet, ungefähr halb musste hier sein. Kulturelle Verabredung. Für ihn völlig fremd. Jesus wüsste auch nicht genau, was wir meinen, wenn wir sagen, dass wir Christen sind. Er war nämlich gar keiner. Er war Jude. Wir würden vielleicht sagen, ja, wir orientieren uns an dir. Ach ja, damit kann ich was anfangen. Also versteht ihr, was ich sagen will? Gott präsentiert sich, zeigt sich innerhalb kultureller Formen. Er wurde Mensch einer ganz spezifischen Kultur. Sobald dieser Jesus Sätze sagte, also als wenn wir mal wieder damals sind, ja, und wir würden ihn verstehen, der sagte was, und jetzt hörst du ja Worte, kann man ja sagen, wenn du ihn für Gott hältst, dann hörst du Gottes Worte, sagt er jetzt so. Aber sogar schon dann, wenn du sie ganz direkt von mir hörst, benutzt er diese Sprache jetzt nun eben. Und Sprache ist Kulturgut. Er muss das, was er sagen will, in diese Formen gießen, die unsere sind. Die Bibel nennen wir Gottes Wort. Und für den Glaubenden ist sie das eben, Gottes Wort, aber sie ist in Form von Literatur, alten Dokumenten, antiker Kulturen, gleich mehrerer, Sprache übersetzt. Das gibt das Evangelium nicht in Reihenform. Das Wort wurde Fleisch oder das Wort wurde Buch. So ist das, wenn Gott uns nahe kommt. Das ist was Wunderschönes, der wohnt unter uns. Und das ist was Anspruchsvolles, denn es bedeutet, es gibt das Evangelium nicht so im Reagenzglas. Du kriegst es nicht in Reinform. Du kriegst Gott immer nur so, immer nur vermischt mit dem Menschlichen, dass das Göttliche zu dir transportiert. Also Gott redet, handelt, bewirkt irgendwas in unserer Welt, zum Beispiel, dass du irgendwie eine Gotteserfahrung hast. So. Oder dass in Rom eine junge Kirche entsteht, also damals. 2 Wochen werden wir wieder anfangen, uns mit dem Römerbrief zu beschäftigen. Oder dass ein inspirierendes Lied entsteht. Ja, also Gott wirkt irgendwie, etwas entsteht. Aber das, was entsteht, ist immer sofort eine kulturelle Erscheinung. Und es ist sofort unmöglich, dass du das Göttliche und das Menschliche jetzt da so auseinanderdröseln kannst und sagst, das ist die Form, aber das hier ist das Eigentliche. Ohne das Menschliche, das habe ich mal raus. Das Menschliche ist sozusagen nicht nur so die Verpackung, und da drin steckt das Göttliche, sondern das vermischt sich. Jesus war Mensch und Gott und die junge Kirche hatte ein paar hundert Jahre Mühe, das irgendwie zu beschreiben. Und sie haben dann irgendwann kapituliert und gesagt, wir kriegen das nicht auseinander. Wir können nicht sagen, ja so, das ist das Menschliche und das ist das Göttliche, sondern, nee, da war beides, 100%. Wir können es nicht anders sagen. Schon die Sprache ist als Kommunikationsmittel dieses Wortes von Gott, prägt sofort den Inhalt. Ja, natürlich nicht so, dass der Inhalt völlig verdreht wird, aber es prägt. Kommunizierst du in verschiedenen Sprachen denselben Inhalt, macht die Sprache etwas mit dem Inhalt. Ich will das jetzt mal kurz zeigen, ein bisschen auch, weil ich Abwechslung in diese etwas kopflastige Predigt bringen will. Einen kurzen Clip. Und da trägt jemand einen Inhalt vor. Das Schöne ist, es ist ein Reporter von der Mainpost, das ist auch noch so Lokalkolorit, ne? Der Inhalt ist relativ unwichtig. Der ist immer der gleiche, aber er tut das in verschiedenen Dialekten. Und ihr spürt, finde ich, dass der Dialekt sofort etwas mit dem Inhalt macht. So. Der ja eigentlich der gleiche bleibt.
Mit der neuen Familie verstand sich Theresa auf Anhieb gut, so dass die verbleibende Zeit in den USA unbeschwert genießen konnte. Doch nicht immer ist auf die Organisation und den Betreuer Verlass. Das müsste Ferdinand Raab als Anstein auf einem Schüleraustausch erleben. So musste er die erste Zeit mit 2 weiteren Schülern bei seiner Betreuerin verbringen.
Obwohl Ferdinand bei der Organisation angegeben hatte, dass er an Allergien leidet, wurde ihm eine Familie mit zahlreichen Haustieren zugeteilt, die sich noch dazu nicht um ihn kümmerte. Er hat mehrmals versucht, mit der Betreuerin vor Ort über die Probleme und einen Wechsel in eine andere Familie zu sprechen. Das wurde aber immer abgetan, sagt seine Mutter Karin Rapp. Zu wenig Gastfamilien in Wien standen der Organisation zur Verfügung. Ferdinand blieb also nichts anderes übrig, als seinen Aufenthalt nach 8 Monaten vorzeitig abzubrechen. Eigentlich waren es 11 Monate. Über ihre Austauschorganisation Education First war ihre Betreuerin an die Seite gestellt worden, die immer erreichbar war und sie einmal im Monat in der Familie besuchte. Auch sie hat gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Ich habe es aber erst einmal abgestritten und den Fehler bei mir gesucht, sagt Theresa.
Also Schweizerdeutsch war das übrigens nicht. Ich will es nur mal so. Es war das ist so, wenn wir Hochdeutsch sprechen, dann ist das. Also Sprache macht was schon. Sprache macht was mit dem Inhalt. Es gibt kein kulturloses Evangelium. Was ich von Hasus Vortrag damals noch mitgenommen habe, will ich auch noch kurz erwähnen. Er sagt, deshalb gibt's auch nicht die Kirche. Also es gibt natürlich die weltweite Kirche, aber es gibt sie nur in ihren kulturellen Gewändern. Er sagte damals, es ist völliger Unsinn zu sagen, wir wollen heute Kirche des ersten Jahrhunderts sein, denn das ist ja das Original damals gewesen. Nee, es gab damals schon Dutzende, da musst du erstmal sagen, ja was denn, Kirche von Korinth oder wie die in Ephesus oder Jerusalem, Rom, was, welche meinst du? Und außerdem, viel wichtiger, unser Auftrag ist Kirche des 21. Jahrhunderts zu sein und nicht Kirche des ersten Jahrhunderts, das ist überhaupt nicht unser Job. Kirche im 21. Jahrhunderts in Würzburg, genauer gesagt. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wie sieht das denn aus, wenn das Wort heute Fleisch wird und unter uns wohnt? Wenn sich Kultur nämlich verändert, dann muss man das dann denken, ich würde sagen ja, dann verändert sich auch das Verständnis des Evangeliums und die Praxis des Glaubens und die Art der Kommunikation und die Fragen, die beantwortet werden müssen. Und das ist nichts Schlechtes, sondern das ist was Großartiges. Das Evangelium, also jetzt mal so platt gesagt, die Nachricht von der Liebe Gottes und davon, dass Gnade uns erlöst und davon, dass wir eine Zukunft haben, das wird natürlich nicht plötzlich in einer anderen Kultur zu einer völlig anderen Message. Du hast keine Zukunft oder irgendwas. So, nein, aber das muss in jeder Kultur zu einer anderen Form finden, zu seiner Form finden, neue Form annehmen. Nur weil das Evangelium das kann, ist es irgendwann mal bei dir angekommen. Oder kommt vielleicht irgendwann noch bei dir an. Weil Gott, ich sage es jetzt mal so, sehr gut darin ist, mit dir zu kommunizieren, so wie du es verstehst. Und das ist bei uns allen ziemlich unterschiedlich. Ich habe mal so überlegt, zum Beispiel ein Straßenevangelist im 19. Jahrhundert in den Arbeitervierteln Manchesters, sagen wir mal, England. Im Leben würde mich Gott so nicht erreichen. Hätte ich damals gelebt, wäre ich ein anderer Typ, dann vielleicht schon, aber heute nicht. Eine getanzte Urschrei-Meditation, barfuß um ein Lagerfeuer, bei einer christlichen Männer-Outdoor-Selbstfindungswoche. Ich wäre gar nicht dabei, aber es würde mich auch nicht packen. Aber eine Großmutter, deren Glaubenszuversicht sie zu einem Menschen gemacht hat, der so oft in seinem Leben lächelte, dass man es an ihren Falten sehen konnte. Das vielleicht schon. Also, wie kommt dieses Wort, wie kommt Gott heute zu Menschen unserer Kultur? Zu Menschen in Würzburg. Unsere Reihe ist ja meine Welt, dahinter steckt irgendwie auch der Traum oder die Hoffnung, der Wunsch, wir könnten dabei mithelfen, dass diese Welt ein bisschen mehr von Gottes guten Worten hört und dadurch verändert wird. Wenn man fragt, was ist denn die Kultur heute? Würzburg, was ist denn das für eine Kultur, in die das Evangelium inkarnieren müsste? Dann macht man ein total komplexes Fass auf. Ich hatte eigentlich gehofft, der Matze Ehmann wäre heute hier und ich könnte ihn ein bisschen interviewen dazu. Der hält nämlich Vorträge zu solchen Dingen und weiß wirklich Bescheid. Ich habe dann gesagt, dann schick mir mal einen deiner Vorträge. Ich habe ihn aber zu wenig verstanden, ob ihn hier einfach kurz wiedergeben zu können. Irgendwie hatte ich auch das Gefühl, irgendwie fehlen da Dinge. Hey. Also habe ich mir selbst was überlegt. das, was ich eben weiß, nur mal so angerissen. Das ist für manche von euch vielleicht auch nicht neu. Ich finde es jedes Mal trotzdem spannend. Es kommt so ein kleiner sozusagen Vortragsblock zur Kultur unserer Zeit. Regelmäßig erforscht das Sinus-Institut die Zusammensetzung unserer Gesellschaft. Und sie gruppieren Menschen sozusagen so, wo Menschen eine ähnliche Lebensweise, ähnliche Werteinstellungen haben, zu so einem Milieu, so nennen sie das. Im Prinzip ist das Marktforschung. Es geht darum, Firmen zu helfen, also auch, ich schätze, das geht vor allen Dingen darum, ihre Werbung, ihre Marke zu platzieren und so. Aber man kann natürlich dadurch auch viel lernen, wie ist unsere Welt denn? Wie ticken die Leute? Derzeit gibt es 10 Milieus, sozusagen 10 Gruppen Gleichgesinnter, ja, ganz grob gesagt, du könntest jedes nochmal, weiß ich wie, unterteilen und Subkulturen und so. Aber mal so grob gesagt. Und ihr seht die hier auf der Grafik, ich versuche die jetzt kurz vorzustellen. Wenn man hier diese Leiste, also je weiter es oben ist, desto höher die Schicht, kann man sagen. Also tendenziell haben die Leute hier oben einen höheren Bildungsgrad und tendenziell haben sie hier oben mehr Einkommen. Und hier diese Orientierung auf der X-Achse wäre Orientierung Tradition rückwärts gewandt, also mehr am althergebrachten orientiertes Leben und am neuen orientiertes Leben, an dem, was kommt. Ja, also tendenziell sind hier drüben natürlich die jüngeren Menschen. So, ich stelle sie euch kurz vor, ihr könnt dabei mal überlegen, welches Milieu ist eigentlich das, in dem ich stecke? Natürlich jetzt holzschnittartig. Wir fangen hier mit dem traditionellen Milieu an. Großes Milieu, noch. In der Regel ältere bis alte Menschen. Nicht nur, aber in der Regel. Sie lieben Sicherheit und Ordnung. Sie sind oft auch diese Nachkriegsgeneration, die schon was anderes erlebt hat oder zumindest nah dran war. Sie lieben Sicherheit und Ordnung, oft Arbeiterkultur, Sparsamkeit ist ein Wert. So, traditionell. Hier ist eine gemeinsame Sorge manchmal und das Gefühl, abgehängt zu sein von der Gesellschaft. Ja, und das könnte natürlich auch tatsächlich der Fall sein, wenn sich die Sache langsam hier rüber entwickelt. Darüber das konservativ etablierte Milieu. Das ist das, was man früher das Establishment nannte, wogegen die 68er vielleicht aufgestanden sind. Standesbewusstsein macht sie auf, auch so ein Unter-uns-Denken, Hochkultur, Führungsansprüche, Verantwortungs- und Erfolgsethik prägt sie, eine gewisse Exklusivität. Und auch hier gibt es einen Wunsch, da ist nicht die Sorge, abgehängt zu werden, aber einen Wunsch nach Balance, nach Ordnung. Wenn wir mal oben bleiben und dann weiter rübergehen, dann haben wir da die Liberal-Intellektuellen, dieses Milieu. Man sagt die aufgeklärte Bildungselite von heute. Im Gegensatz oder im Unterschied zu den Konservativen haben sie eine kritische Weltsicht und eine sehr liberale Grundhaltung. Was sie ausmacht, ist außerdem ein Wunsch nach Selbstbestimmung, nach Selbstentfaltung, liberal-intellektuelles Milieu. Darunter, die finde ich irgendwie besonders interessant, die sozialökologischen. Gesellschaftskritisch. Klare Vorstellung davon, was ein richtiges Leben ist und auch nicht so ganz entspannt dabei, ob man ein richtiges Leben leben sollte oder nicht. Oh doch. Ein ausgeprägtes soziales Gewissen und ein ökologisches Gewissen. Oftmals Globalisierungsskeptiker. So. Political Correctness ist ihnen wichtig. Gendergerechte Sprache. Diversität. Ist nicht irgendwie, also das ist Multikulti, das finden die gut. Ist immer pauschal, ne? Nicht jeder, der da drin steckt, findet alles so, aber so übergreifend. So, und dann darunter natürlich das große Milieu der bürgerlichen Mitte, 13%. Man kennzeichnet sie als leistungs- und anpassungsbereiter bürgerlicher Mainstream. Du strebst nach beruflichem und sozialem Aufstieg. Sicherheit ist wichtig. Harmonische Verhältnisse sind wichtig. Wir haben wahrscheinlich viele auch mal irgendwann ihr Einfamilienhaus gebaut. Hier geht aber oft die Sorge mit, bei den ganzen Veränderungen, dass man sozial absteigen könnte, dass man das nicht halten könnte, diesen Standard. Vor allen Dingen natürlich hier unten, ja, in der bürgerlichen Mitte, aber eher unten. Man hat Angst, in dieses Milieu abzusteigen. Man fühlt sich, das ist auch so ein bisschen gemeinsam, auch immer wieder überfordert mit diesem Leben, den ganzen Ansprüchen. So, diese bürgerliche Mitte hat also Sorge, ins prekäre Milieu abzugleiten. Und die wiederum haben die Hoffnung, hier irgendwie aufzusteigen. Also was dieses Milieu, das ist die Unterschicht, kennzeichnet, das ist die Unterschicht, die darum kämpft, teilhaben zu können am Wohlstand. Also auf den Konsumstandard der anderen zu kommen, das ist ein großes Thema. Was habe ich und was kann ich mir vielleicht irgendwann auch leisten? Häufig macht man hier die Erfahrung der Ausgrenzung, der Benachteiligung. Hier herrscht auch viel Verbitterung hier. Das ist ja wirklich, die reichen am weitesten runter, ne? Jetzt gehen wir wieder hier rüber. Die Hedonisten, tendenziell jünger, aber sozial gar nicht so viel weiter oben, was Bildungsstandard und dem, was sie an Möglichkeiten haben, an Geldmöglichkeiten, gar nicht so weit oben. Es reicht dann allerdings hier bis in die Mittelschicht rein, ne? Was die kennzeichnet, die sogenannte Spaß- und Erlebnisgesellschaft oder dieses Milieu. Spaß- und erlebnisorientierte Unterschicht allerdings. Man lebt im Hier und Jetzt, man ist unbekümmert, man ist spontan. Was sie prägt, ist im Beruf meistens ziemlich angepasst, aber in der Freizeit sprengt man die Grenzen. Raus aus den Zwängen des Alltags. Der typische Hedonist. Darüber das adaptiv-pragmatische Milieu. Das ist die moderne Mitte, könnte man sagen, ja? Also hier die bürgerliche Mitte, das ist die moderne Mitte. Man könnte sagen, die werden wahrscheinlich irgendwann hier rüber wandern oder dieses Milieu sitzt irgendwann hier im Fett in der Mitte. Das sind die Bürger von morgen oder sind es heute auch schon irgendwie die bürgerliche Mitte von morgen. Ausgeprägter Lebenspragmatismus. Also wenn du jemand bist, der oft fragt, was bringt es? Hilft es? Ist es nützlich? Dann finde ich es gut. Könntest du da reingehören? Wenn du da drin steckst, bist du auch leistungsbereit in der Regel. Spaß und Unterhaltung sind ja auch wichtig. Du bist flexibel, du bist zielstrebig, weltoffen. So, gleichzeitig, ich sag schon mal voraus, ich habe das Gefühl, viele, die hier sitzen, gehören hier rein. Gleichzeitig gibt es in diesem Milieu einen Wunsch, eine Suche nach Zugehörigkeit und Verankerung in einer sozialen Gruppe. Ja, also Weltoffenheit und alles, leistungsbereit, zielorientiert, aber gleichzeitig der Wunsch, wo sind meine Leute, die mir Halt geben? Die sogenannten Performer, die übersteigen die Leistungsbereitschaft, die es hier herrscht, jetzt nochmal deutlich. Das ist die moderne oder postmoderne Leistungselite. Ja? Also so liberal, intellektuell, das ist hier vielleicht nicht ganz so wichtig. Hier geht's um Machen. Hier geht's auch um Verdienen. Die Leistungselite, global ökonomisches Denken macht sie aus. Ja? Technikaffin, IT-affin, multioptional, das finden die gut, wenn es viele Möglichkeiten gibt. Effizienzorientiert. Ich würde mir vorstellen, die Sprache, die man im Unternehmen spricht oder mit der du, das ist gar nicht Deutsch, das ist Englisch oder andere Sprachen. Du stellst dir, weißt auch nicht, ob du in 2 Jahren vielleicht in China lebst oder so. Performer und der Wunsch nach Etablierung, da soll auch was draus werden aus meinem Leben. Man spürt hier, heißt es da, das habe ich ja nur gelesen, ne? Man spürt hier aber manchmal, dass dieser visionäre Elan, der mich vorwärts treibt, dass der auch manchmal nachzulassen droht. Das ist so ein bisschen die Sorge. Und ganz drüben das expeditive Milieu. Ich habe mich gefragt, ob wir solche Leute wirklich in Würzburg haben. Aber so die ambitionierte, kreative Avantgarde. Wow, wenn man hier draufhaut, passiert aber Schlimmes. Internationale Trendsetter. Die leben heute schon, was morgen vielleicht mal Trend werden könnte. Die sind online vernetzt, offline vernetzt, nonkonformistisch. Die passen sich nicht an. Mental, kulturell, geografisch mobil. Auf der Suche nach neuen Grenzen und natürlich nach Lösungen. So, jetzt könnt ihr mal überlegen, wo ihr euch wiederfindet. Ich habe ja eben schon mal ein bisschen was gesagt. Ich glaube, der typische Besucher der heutigen Kirchen, den findet man natürlich hier, ja, im Traditionellen, wenn man so an ländliche katholische Gebiete denkt. Vielleicht noch hier oben manchmal so dieser Kulturprotestantismus, ja, Kirche gehört irgendwie zum guten Ton. Dann aber ganz stark hier, bürgerliche Mitte und adaptiv-pragmatische. Und vielleicht, wenn wir uns jetzt einbilden, wir seien irgendwie eine eher junge Kirche, ja, dann können wir uns einbilden, wir seien stärker hier drüben. So würde ich mal vermuten. Wahrscheinlich reicht das hier zur bürgerlichen Mitte bei uns, auch vielleicht ein Stückchen zu den Performern. Und natürlich sitzen hier Leute, die sich auch anderswo einordnen würden, so, aber so im Gros. Und dann habe ich jetzt aus diesem Überbriss, ja, habe ich in drei Richtungen gedacht. Was würde es jetzt bedeuten, wenn unsere Gesellschaft ungefähr so aussieht und wenn wir irgendwo, viele von uns irgendwo hier sitzen? Was würde es bedeuten, wenn das Evangelium in die Kulturen kommen will, heute? Was könnte das für uns jetzt bedeuten? In drei Richtungen habe ich gedacht. Die eine ist, die Milieus in der Mitte haben eine starke Tendenz, sich nach unten hin abzugrenzen. Also diese hier wollen gerne mit denen da oben zu tun haben und die mit denen, aber umgekehrt nicht. Weil man im Prinzip ein bisschen die Sorge hat, man könnte da runterrutschen. Also es gibt hier, man nennt das irgendwie so, hat irgendein Wort dafür, es gibt hier so eine richtige Grenze und die wird von oben befestigt. Was würde es für uns bedeuten, wenn das Evangelium diese Barriere überschreiten will? Ich habe das Gefühl, Jesus wäre viel hier unten unterwegs gewesen. Da, wo Partys gefeiert werden, Fresser und Weinsäufer wurde der genannt, von denen, die ihm ans Bein pinkeln wollten. Ne? Und der sitzt mit Leuten zusammen, denen es wirklich dreckig geht. Was würde das für uns bedeuten? Ich stelle das mal so in den Raum. Die zweite Gedanke hatte ich, dieses Milieu hier finde ich spannend. Das ist uns sehr nah, das Sozialökologische. Ich glaube, auch ein paar von euch würden sagen, da fühle ich mich auch zu Hause. Verständlicherweise hat es die Kirche in diesem Milieu, soweit ich das weiß, am allerschwersten. Oder der christliche Glaube. Ich sage das mal so, wenn der Wert einer Kirche zum Beispiel ist, dass Frauen gewisse Ämter nicht offen stehen, ja, dann hast du in dem Milieu aber total verloren. Oder wenn es zum kirchlichen Selbstverständnis gehört, Kritik gegenüber oder Skepsis gegenüber Homosexuellen, das geht in dem Milieu, das ist diametral entgegen der Werte, die in diesem Milieu stecken. Vielfalt, Toleranz, so. Ich habe aber gedacht, gleichzeitig ist aber vieles, was hier an Werten gelebt wird, das, was biblische Werte sind. Also ich habe das Gefühl, Jesus hätte hier oben viele Gleichgesinnte gefunden, die für dasselbe streiten. Also mein Gedanke war, gäbe es hier eigentlich Chancen, wenn wir überlegen, wo könnte das Evangelium hinkommen? Im Grunde könnt ihr überlegen, kenne ich Leute eigentlich aus diesen Milieus? Drittens, jede Gemeinschaft wird älter, unsere auch, ne? Das heißt, ganz automatisch werden wir, wenn wir so bleiben, hier so langsam hier so rüberrutschen. In 20 Jahren zeigt einer solche Dinge und wir stecken hier drüben. So, das ist auch normal. Jetzt könnte man aber überlegen, sag mal, haben wir einen Blick dafür, wie das Evangelium zu den nächsten Milieus kommt, den moderneren als wir, so, den zukunftsorientierteren, oder lassen wir das einfach bleiben? Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Was könnte das bedeuten? Ich gebe heute keine Antworten, sondern reiße nur so ein paar Fragen auf. Wenn das heute noch passiert, dass das Wort Gottes Fleisch wird, dann ist das ja erstmal nichts, was wir machen müssen. Das macht ja Gott, nicht wir. Wir müssen Gott nirgendwohin umsiedeln oder ihn so ein bisschen verkleiden, damit er in einem anderen Milieu besser klarkommt oder sagen, den da mitnehmen, hier, das ist der Neue. Also Gott braucht kein Integrationsprogramm. So. Trotzdem, wenn wir dazu beitragen wollen, dass das Evangelium durch uns zu anderen kommt, dann könnten wir uns zwei Fragen stellen. Also drei habe ich jetzt eben schon gestellt, es kommen noch zwei dazu. Die machen es jetzt aber nochmal vielleicht ein bisschen praktischer. Die erste ist einfacher. Die Frage könntest du jetzt mit nach Hause nehmen. Wie könnten wir Kirche, Glaube so gestalten, so kommunizieren, dass Menschen deines eigenen Milieus, also Menschen, die so ähnlich sind wie du, leichter Zugang finden? Du selbst, du steckst ja schon irgendwie drin, ne? Du hast dich schon gewohnt, sonntags hier, Money Green, du glaubst vielleicht sogar so, also du bist da wahrscheinlich viel toleranter und merkst Dinge gar nicht mehr, die so toll nicht auf dein Milieu passen, die wir hier machen, ja? Das könnte man nochmal reflektieren, wenn du überlegst, wie müsste es eigentlich sein, dass Leute, die so sind wie ich, kommen. Deshalb haben wir vor ein paar Jahren die Abendkirche gegründet, weil wir sagten, wir haben hier Studierende, aber sonntags um 11 ist für Studierende suboptimal. Abends ist viel besser. So, war da eigentlich so ein Grund. Was müsste sich ändern für Leute, die so sind wie du? Ich habe so ein bisschen überlegt, was kennzeichnet dieses adaptiv-pragmatische, bürgerliche Mitte, dieses Milieu? Zu wenig Zeit. Also irgendwie habe ich das Gefühl. Das ist uns ähnlich. Wir haben einen hohen Anspruch an Lebensqualität, an Beziehungen, an Familie, an Freunde, an Beruf. Da wollen wir gut sein. Und gleichzeitig, es gibt also immer mehr, wo wir gut sein wollen, was uns wichtig ist. Und die Zeit bleibt aber gleich lang und dadurch haben wir das Gefühl, sie wird weniger. Wie müsste Kirche sein, dass es passt auf Menschen, die wenig Zeit haben? Das ist für mich echt eine offene Frage. Mir scheint außerdem, wir werden immer flexibler, wenn ich so bei Insta sehe, wo ihr so rumlauft die ganze Woche über. Ja, wenn ihr bei Insta das irgendwie dokumentiert. Wo ihr in der Weltgeschichte unterwegs seid, vielseitig kulturell interessiert, Beziehungen halten zu Leuten, die halt auch flexibel sind und deswegen schon woanders wohnen, aber die muss man ab und zu besuchen, wie auch immer, für den Job im Land unterwegs. Wie müsste Kirche sein, um so einer flexiblen Generation entgegenzukommen? Oder die digitale Vernetzung. Wir sind digital vernetzt. Jedenfalls aus unserer eigenen Sicht. Unsere Kinder würden vielleicht sagen, na ja, aber so. Was bedeutet das für Kirche, dass unsere Welt so digital wird? Ist das Chance? Wahrscheinlich hören mehr Leute diese Predigt über Podcast, als sie live hören. Ist das eine Chance? Oder müsste die Kirche aus eurer Sicht gerade so ein Gegentrend sein? Weil alles so digital ist, brauchen wir analog. Kirche muss wieder analog. Das danach sehen wir uns alle. Das sind offene Fragen. Ich will euch nur anregen, denkt mal darüber nach, wie müsste Kirche sein, dass sie Menschen erreicht, die so sind, wie du bist. Nur, dass sie bisher kein großes Interesse an Gott hatten. So, dass sie nicht durch Formen gehindert werden. So, weil das Evangelium gibt es nur in Formen. Die zweite Frage ist die anspruchsvollere. Ich habe sie eben schon mal angerissen. Wie müsste Kirche sein, dass das Evangelium zu Menschen kommt, die anders sind als wir? Viel anspruchsvoller. Aber Jesus von Nazareth war ein großer Milieugrenzenüberschreiter. Der hing bei den bürgerlich Frommen ab, hier vielleicht bei denen hier eher, ja. So, die gibt's heute irgendwie nicht mehr so richtig. Also bei denen hing der ab und wurde auf Szenepartys gesehen. Er hatte in seinem Jüngerkreis verheiratete Frauen, das ist ein No-Go für die damalige Zeit, in seinem erweiterten Jüngerkreis, ne? Der suchte die hoch ansteckenden Kranken auf, die schon eigene Milieus gebildet haben draußen vor der Stadt, Quarantäne. Der redete mit Besatzern und mit dem Guerillakämpfer, der gegen diese Besatzer. Einen hatte er in seiner Gruppe. Also beide hatte er in seiner Gruppe. Also Jesus als der große Milieuüberschreiter. Wie käme das durch uns? Der Geist Gottes kann natürlich in dieser Welt Dinge tun, die nichts mit uns zu tun haben. Ja, die macht er einfach ohne uns, ja. Aber um nochmal Haso zu zitieren, er sagt, er fließt durch die interkulturellen Gräben, interkultureller Graben, die wir vorher gegraben haben. Also Brücke ist vielleicht ein schöneres Wort, ja? Also nicht der Graben zwischen uns, sondern den haben wir darüber gebuddelt. Und der Heilige Geist fließt da durch, so sagte er. Suchen oder wollen wir Zugänge zu ganz anderen Menschen? Zu den Milieus unter uns, die weniger haben, zu denen, die mehr haben? Zu denen, die so komische Musik hören und denen, die politisch seltsam drauf sind, wollen wir das. Und jetzt überfordert das mich schon beim Reden, denke ich, ach du, wie wollen Sie? Ich habe gedacht, wenn man es ganz einfach macht, könnte man ja so sagen, einfach mal zu überlegen, wo in meinem Umfeld gibt es eigentlich Kontakte zu Leuten, die so anders sind als ich? Wo ich denke, da stimmt die Chemie aber gar nicht. Also jetzt nicht so von der Sympathie her, sondern so von dem, was wir uns so. Jetzt könnte ich ja sagen, ich fange mal an, mich dafür zu interessieren. Also nur das wäre ja schon eine kleine Brücke. Ich versuche mal einen Schritt in dieses unbekannte Milieu zu machen. Wie glaubt er denn? Wie denkt er denn? Wie lebt er denn? Und zwar nicht, weil ich den missionieren will, sondern weil ich glaube, dass Gott an dem interessiert ist. Ich glaube übrigens, dass der schon da drüben unterwegs ist in diesem Milieu. Und weil ich deshalb auch interessiert bin. Und eine kleine Brücke in eine andere Kultur wäre geknüpft. Mindestens die Chance dafür. So, ich komme langsam zum Schluss. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ich habe irgendwie gedacht, ich habe euch jetzt so zugetextet mit ja eher Informationen. Irgendwie muss das Evangelium heute auch noch zu euch kommen. So. Johannes sagt, wir trafen Gott im kulturellen Gewand eines Menschen, eines Handwerkers mit galiläisch-aramäischem Dialekt. Und uns begegnete etwas Wunderschönes. Er nennt es Herrlichkeit. Uns begegnete Wahrheit, uns begegnete Gnade. Ich habe überlegt, was könnte denn das jetzt, das Schöne, was könnte denn das jetzt heute am 10. Februar 2019 in diesem Raum noch für dich und mich sein? So zum Schluss dieser Predigt. Was wäre für uns, sicher nicht für alle von uns, weil wir sind alle verschieden, aber was wäre vielleicht für viele von uns, So Worte, die uns gut tun. Eine gute Nachricht, Evangelium. Was an der guten Nachricht müssten wir vielleicht nochmal hören, obwohl wir natürlich in verschiedenen Situationen stecken. Aber eine Sache begegnet mir, glaube ich, häufig bei mir und bei euch. Und mir ist es jetzt letzte Woche nochmal über den Weg gelaufen, als ich mich mit diesem Buch beschäftigt habe, Generation Lobpreis und die Zukunft der Kirche. Und da geht's um die junge Generation in der Kirche, aber sie wird natürlich verglichen mit der jungen Generation überhaupt, der Generation Z. Also wenn du unter 20 bist, sag ich mal, dann bist du Generation Z. Ich weiß nicht ganz genau, wo die oben endet. Z. Die heute zur Schule gehen oder studieren anfangen oder so. Ich habe meiner Tochter einen Abschnitt daraus vorgelesen und sie gefragt, trifft das zu? Ist das dein Lebensgefühl? Und ich dachte beim Lesen, Teile davon merke ich auch, betreffen meine Welt auch und deswegen glaube ich auch eure. Weil die Welt, in der die Generation Z und ich bin die Generation X übrigens, in der wir stecken, ist ja dieselbe Welt. Wir nehmen sie nicht ganz gleich wahr, aber die Welt ist mal die gleiche. So, Jugendstudien zeigen, dass die Generation Z unter einem großen Druck steht oder einen großen Druck empfindet, der ungefähr so lautet, du kannst was aus deinem Leben machen, aber du musst auch. Du kannst dich nicht an der Vergangenheit orientieren, weil was vor 10 Jahren richtig war, die Welt ändert sich so schnell. Was deine Eltern gemacht haben, das musst du selbst rausfinden. Und du kannst dich auch nicht an der Zukunft orientieren, weil es gibt keine großen tragfähigen Pläne und Visionen, wie es 2030 aussehen will. Wer will das wissen? Die Welt ist im Wandel, man weiß nicht, was morgen ist. Das heißt, die Generation lebt ganz stark im Heute. Sie kann gar nicht anders. Und in diesem Heute hast du eine Menge Möglichkeiten. Die Welt steht dir offen. Du musst allerdings die richtigen Entscheidungen treffen. Und die Verantwortung dafür liegt bei dir. Was willst du aus dir machen? Wo willst du dich investieren? Scheiterst du, ist es deine Schuld. Weil es gab nie mehr Optionen als heute und Möglichkeiten. Achte dabei übrigens noch auf die Umwelt und lebe gesund, mach genug Sport und so. Also in einer sich wandelnden Welt erleben junge Menschen, und ich habe das Gefühl, ein Stück weit entdecke ich mich da selbst auch drin wieder, Druck. Und junge Leute, das beobachte ich, vielleicht ihr auch, deswegen wird die Peer Group, der Freundeskreis, immer wichtiger. Der war mir früher auch wichtig, aber ich denke manchmal nicht so. Also fast zum Allerwichtigsten, sagen wir mal, Familie und Freunde, die engeren Beziehungen. Wenn die Welt in dieser Welt alles im Wandel ist und nichts mehr sicher ist, dann ist das die Gruppe, die dir Halt gibt. Mein Eindruck ist, dass das, was die Generation Z vielleicht am krassesten erlebt, zieht sich durch Generationen durch. Vielleicht nimmt das langsam ab, wenn die Rente so langsam im Blick kommt und sagst, jetzt kann ich mich langsam entspannen. Aber es ist der Leistungsdruck, die Performance. Habt ihr diese Präsentation heute gesehen? Der eine oder andere hat vielleicht gesagt, schwache Präsentation heute. Nichts dreht sich, 0815. Nicht mal Bilder für die ganzen Milieus. Das würde unheimlich helfen, dass ihr besser die Milieus versteht. Warum? Ich hatte keine Zeit. Gestern waren 10 andere Dinge auch noch wichtig. Gleichzeitig möchte ich in all diesen Dingen aber gut sein. Alles, was ich damit, das soll auch gut werden. Ich betreibe jetzt ein klein bisschen, ja, aber Performance abliefern. Nicht nur im Job. Du willst auch Qualität in deiner Freizeit. Work-Life-Balance. Ja, das musst du erstmal vorbildlich hinkriegen. Das sich so einfach gehen lassen und sagen, weißt du was, ich mache jetzt Karriere, scheiß auf die Familie, die leidet eben. Nee, das können wir uns nicht mehr leisten heute. Das ist unter unserem Niveau. Wir sind anspruchsvoller. Das soll auch da gut laufen. Was ich sagen will, dass wir uns selbst optimieren können, ich glaube, das ist Segen und Fluch. Und mein Eindruck war, dieser Performance-Druck ist etwas, was viele von uns fühlen. Und diese Worte, wenn ich da lese, uns begegnet etwas Schönes, und zwar Gnade und Wahrheit. Ich höre sie als ein Mensch dieser Generation mit diesem Ohr. Treffe ich irgendwo Gott im kulturellen Gewand, ja, eines Gottesdienstes, eines Textes, eines Liedes, wie auch immer, und höre seine gute Nachricht an mich, dann meine ich zu hören, es ist okay. Es ist okay. Du kannst dich nicht wertvoll machen. Bist es schon. Du schaffst das auch nicht mit der Performance. So, das wirst du so nicht hinkriegen. Musst du auch nicht. Du musst dein Leben nicht selber tragen und managen und erfinden. Es wird getragen. Klar, du lebst im 21. Jahrhundert und das hat seine Herausforderung. Ja, du kannst nicht einfach alles hinschmeißen. Ist schon klar. Aber da, wo Gott ist, Da ist sozusagen der Ort, wo dir einer sagt, die Wahrheit über dich ist nicht, dass du Performer bist, sondern die Wahrheit über dich ist, dass du geliebter Mensch bist. Die Wahrheit ist vielleicht auch über dich, dass dieser Selbstoptimierungsdruck dich auf Dauer kaputt machen wird. Die Wahrheit ist vielleicht sogar, dass wenn Jesus hier wäre und es uns direkt sagen könnte und wir würden ihn verstehen, dass wir einen gewissen Ärger in seiner Stimme hören würden. Er würde vielleicht sagen, dieser Performance-Druck ist sogar böse. In der Form, dass er sagt, die Erfolgreichen und die Schönen, die gehen vielleicht auch an ihm kaputt und erst recht die, die abgehängt sind. Da ist nicht nur was Anstrengendes, da ist auch was echt Schlechtes drin. Ich weiß es nicht, ich könnte mir das vorstellen. Die Wahrheit über dich ist, du bist geliebter Mensch. Und die Gnade für dich als heutigen Menschen lautet, du musst vor Gott nicht performen. Hier und da in der Welt musst du vielleicht schon, ich weiß, vor Gott nicht. Du musst nicht der beste Künstler werden. Du musst auch nicht die menschlichste Chefin werden, die ihr Kollegium so gut versteht wie keiner. Du musst nicht die liebevollste Mutter sein. Du musst auch nicht der radikalste Naturschützer werden und der verlässlichste Handwerker oder was auch immer du bist und worin du gut sein willst. Musst du nicht. Nennt man Gnade. Heißt nicht, dass das alles schlecht ist. Heißt nur, musst du nicht, um wertvoll zu sein. Nennt man Gnade. Gnade brauchst du unbedingt. Gibt's umsonst. Kannst du dich mal zurücklehnen und dich freuen und den Rest des Tages einfach nicht performen? Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.